Letzte Woche ging uns um den Vergleich zwischen Gott in der Bibel und Allah im Koran. Und wer dabei war, haben wir zusammen festgestellt, dass es ein gewaltiger Unterschied zwischen Gott in der Bibel und Allah im Koran gibt. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, wir haben ein paar Punkte anhand des Koran und der Bibel bearbeitet. Darf ich auch was fragen, wer hier war? Ich habe... Ja, die Frage kommt noch. Die Frage kommt noch. Ich habe ziemlich zum Schluss offen gelassen, für ihn, für euch, festzustellen, wer ist dieses Allah. Und was habt ihr festgestellt? Wer ist dieses Allah? Existiert überhaupt in der Bibel? Allah existiert in der Bibel?
Ja.
Echt? Wie denn?
Ja, der hat die Attribute vom Teufel.
Absolut. Und das ist ein Fakt. Wir haben gesehen, das ist der listig ist in der Bibel, das ist Satan. Und Allah ist es listig. Er ist der listigste von allem, heißt laut dem Koran. Und wer sich nicht vor Allah list, im Prinzip im Islam, fürchten muss, das ist kein gläubiger Mensch. Satan, haben wir festgestellt, er ist total gegen Kreuzigungsgeschichte und gegen den Kreuz Christi. Und wir haben genauso festgestellt, dass es Allah am Koran absolut lehnt, stark Christi Kreuz. Wer an diese Sache glaubt, da ist es ein Ungläubiger, der befindet sich im Irrtum. Auch, ich glaube, wir haben dieses Vergleich gemacht, dass Allah im Koran erlaubt die Lüge. Ich habe Ihnen auch euch erzählt von der Regel der Lüge. Erinnert euch noch immer an den Regeln?
Ja.
Okay. Und in der Bibel sagt uns Gottes Wort, dass es Satan ist, der Vater aller Lüge. Und letztendlich, Gott in der Bibel, er ist die Liebe. Und das Wort Liebe, Mahabba auf Arabisch, existiert im Koran überhaupt nichts. Daher Gott der Bibel existiert im Koran wirklich nicht, aber Allah im Koran existiert schon in der Bibel. Er ist der Gegner. Heute geht es uns um...
Du musst da ein bisschen reinsprechen, genau.
Ich glaube, ich habe Ihnen auch erzählt, warum der Koran existiert. Der Koran existiert, weil die Bibel existiert. Wäre auch keine Bibel geben, dann wäre auch keinen Koran geben. Weil die Bibel ist Gottes Rettungsplan für uns alle, für alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Laut der Bibel, Johannes 3,16. Und wir haben auch in der Bibel gelesen, dass Satan hatte ein großes Ziel vor sich. Nämlich, er will die gesamte Menschen, die gesamte Menschheit, die gesamte Welt verführen. Und Gott machte seinen Rettungsplan für alle Menschen aus lauter Liebe, weil Gott ist Liebe. Und er sah, dass wir alle, gar kein Mensch ohne Sünde ist. Und Sündelohn ist tot. Und Gott gefällt ihm nicht, dass wir verloren gehen. Und machte für uns diesen Rettungsplan. Letztendlich bleibt unsere Entscheidung, ob wir dazu Ja sagen oder Nein. Wir brauchen Gott, machte alles fertig. Am Kreuz, Jesus Christus sagte, es ist vollbracht, ist nicht mehr zu machen. Es liegt an uns, ob ich dazu Ja sage oder sage ich Nein. Das bleibt meine Entscheidung. Aber Gott von seiner Seite hat den Weg frei gemacht. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Also, Satan zieht sich nicht zurück und sagt, und schaut er nur zu, sondern er macht einen Gegenplan. Und da stellt das Satan hier den Gegenplan. Deswegen, heute Abend geht es uns um eine ganz wichtige Sache. ziemlich trocken und hart. Wir gehen in diese Lehre, Koranlehre, ein bisschen tiefer, um festzustellen, welche Ziele verfolgt den Koran bzw. den Islam mit dem christlichen Glauben um. Wie geht es dem Islam mit dem christlichen Glauben um? Dieser Gegenplan bewusst nenne ich das Gegenplan. Ihr werdet auch gleich mit feststellen, warum ich das so sage, teilt sich in drei Phasen auf. Erste Phase. Der Koran hat die gesamte christliche Glaube zunichtig erklärt. Alles, was die Christen glauben, das ist eine Lüge oder Irrtum. Daher betet ein Muslim, wie ich vielleicht erwähnt habe, mindestens fünfmal am Tag Al-Fatiha. Al-Fatiha ist es von Wichtigkeit her wie Vater Unser bei den Christen, aber der Inhalt sieht ein bisschen anders aus. Heißt der Inhalt, führe mich nicht dem Pfad, das heißt, bewahre mich von dieser Lehre, den biblischen Lehre. Man bittet Allah um Bewahrung von der biblischen Lehre. Und wie bezeichnet denn Al-Fatiha die Leute, die an diese Lehre glauben, an der Bibel? Jener, die du zornst, zwischen Klammern sind die Juden, oder die in die Irre gehen, zwischen Klammern sind die Christen. Also man bittet Allah bewusst oder nicht bewusst. Man bittet Allah täglich um Bewahrung von dieser Lehre. Weil die Juden sind verflucht, und die Christen sind im Irrtum. Ich sagte, die erste Phase hat Mohammed in seinem Koran die gesamte christliche Glaube zunichtig erklärt. Paradoxerweise, wenn Sie einen Muslim fragen, ob er an die Bibel glaubt, sagt er, ja, ich glaube an Injil, so heißt es auf Arabisch, oder Tora. Sag ihm bitte, liest die Bibel? Sagt er, nein, 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 du hast das nichts. Wieso? Eure Bibel, im Augen aller Muslime, ist es eine Verfälschung. Die wahre Bibel existiert nicht. Er glaubt an eine Bibel, die überhaupt nicht existiert hat. Weil in der wahren Bibel besteht, dass Jesus sagte, es kommt nach mir ein Prophet, der heißt Ahmad, das heißt Mohammed, die ich nicht mal würdig bin, seine Schuhe zu tragen. Das, was Johannes dem Täufer über Jesus Christus gesagt hat. Und weil das nicht in eurer Bibel steht, also das ist eine Verfälschung. Wie lautet die erste Phase? In der ersten Phase nahm Mohammed den fünf wichtigsten Punkten aus der christlichen Glaube. Und wenn ich hier so nennen darf, Säulen, wo die christliche Glaube draufsteht, nahm sie und er hat sie zunichtig erklärt. Und anstelle dieser fünf Säulen oder diese fünf wichtigsten Punkte, baute den Islam auf fünf Säulen. Aber total was anderes. Welche die wichtigsten fünf Punkte im christlichen Glauben? Erster Punkt. Die Glaubensbekenntnis. Wieso? Weil in der Glaubensbekenntnis, das ist die Zusammenfassung von dem christlichen Glauben. Was sagt die Glaubensbekenntnis? Wir glauben an einen Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Aber einen Gott. Mohammed hatte das nicht verstanden. Leider auch viele Christen nicht. Und er hat das, ich sagte jetzt zu diesem Punkt erstmal, bevor ich sage, was der Koran sagte. Wir glauben nicht an drei Götter. Wir glauben an einen Gott, der sich, dieser Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, was in der Bibel Sohn heißt, der noch immer da bei uns ist, jede Zeit und an jede Ecke, durch seinen Heiligen Geist. Und das ist ein Gott. Mohammed hatte das nicht verstanden und sagte, wer glaubt an die Dreieinigkeit, er ist ein Ungläubiger. Er hat den Todesstrafe verdient. Ich lese Ihnen euch vielleicht ein oder zwei Verse, zum Beispiel 4. Sura, und Vers 172. Dieses Vers ist es ziemlich ein großer Vers. Ich lese den Teil A und den Teil C. B komme ich später nochmal drauf. Sagt, ihr Schriftbesitzer, auf Arabisch Ahlul Kitab, dieser Begriff ist es vielleicht für Sie, für euch ist es neu. Das kommt im Koran öfter vor. Ihr Schriftbesitzer. Und das heißt das. Das ist die Schrift. Die Bibel ist die Schrift. Und wenn er den Christen und den Juden anspricht, dann sagt er, ihr Schriftbesitzer. Das heißt, die Leute, die diese Schrift besitzen, das sind die Christen und die Juden. Heißt auf Arabisch Al-Kitab. Dieser Begriff kommt öfter im Koran vor. Also, das heißt, ihr Juden und Christen.
Sagen Sie nicht auch Menschen des Wortes, oder? Menschen des Wortes. Also Menschen, die das Wort kennen.
Nein, nein. Es heißt so, ihr Schriftbesitzer, das heißt die Leute, die diese Schrift ihnen gehört. Überschreitet nicht den Grenzen eurer Religion und sagt nicht anders von Allah, als wahr ist. Glaubt daher an Allah und seinen Gesandten, meint das sich selbst Mohammed, sagt aber nichts von einer Dreiheit, er meint die Dreieinigkeit. Vermeidet das und es wird besser um euch stehen. Und dann geht es weiter so, wer dran glaubt, er wird im Prinzip als Ungläubiger betrachtet. Ein Ungläubiger, das heißt, muss sterben, jetzt und später. Ich lese Ihnen auch nochmal ein Vers vor, vielleicht von der Sura 5, Vers 74, heißt, auch das sind Ungläubige, also jetzt, Sie wissen, warum Sie sind ungläubig. Auch das sind Ungläubige, welche sagen, Allah ist der Dritte von Dreien, einer von Dreien. Denn es gibt nur einen einzigen Gott. Enthalten sich nicht so zu sprechen, wird diese Schriftbesitzer schwere Strafe treffen. Also das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, wo den Islam, wo Mohammed hatte, das ist aus der Bibel weggenommen und stark und deutlich und klar abgelehnt. Was mich persönlich an dieser Sache sehr freut, dass in beiden Büchern gibt es klare, deutliche, klare Rede. Es gibt nicht vielleicht, meint das so oder so, sondern absolut klar. Hier klare Rede und hier auch klare Rede. Und das ist sehr gut. Zweiter Punkt, was der Islam auch stark ablehnt, das ist der Punkt, Gott als Vater, Gott der Vater. Die Bibel lernt uns, dass Gott ist nicht irgendeine Person, der fern weit weg von uns ist, sondern er ist unser himmlischer Vater. Der Herr lernt uns, Jesus Christus, dass wir so beten sollen, Vater unserer im Himmel. Wir sind Gottes Kinder, sagt die Bibel. Sogar in Johannes Brief heißt, im ersten Kapitel heißt, gab uns Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir haben dieses Macht. Wenn wir sagen, wir sind Gottes Kinder, ich bin Gottes Kind, weil Gott hat mir diese Macht gegeben. Das ist nicht von mir, das ist von ihm. Wie geht der Islam mit dieser Sache um? Genauso stark lehnt er ab. Zum Beispiel, 5. Sura, Vers 19 heißt: Die Juden und die Christen sagen, wir sind die Kinder Allahs und einzig von ihm Geliebten. Sag ihnen nein, ihr seid nur Menschen wie andere, der er erschuf, er verzeiht, wem er will und bestraft, wem er will. Und dann geht es weiter so, und wenn ihr das so weiter sagt, dann seid ihr unglücklich. Der letzte Fatwa, der sagt euch was, dieses Fatwa, das Wort? Fatwa heißt so. Ich habe das erste Mal erwähnt von den Azhar-Moscheen, der sich in Kairo befindet zum Beispiel. Azhar-Moschee, das ist das Zentrum aller Sunniten in der arabischen Welt, der islamischen Welt. Dort sitzen die Gelehrten, die großen Schriftgelehrten in der islamischen Welt. Und dort wird gesagt, wo es dann geht. Und bei einer Sache oder anderer Sache wird auch gesagt, wie soll der Muslim sich verhalten, was diese Sache anbetrifft. Fatwa in jedem Staat, in islamischen Staat gibt es mehrere, sind zuständig, Fatwa auszusprechen. Zum Beispiel bei einer Situation, dann sollen wir den Muslimen das und das und das so tun und an diese Sache so uns verhalten. Und den Ansar-Moschee, das ist das Zentrum. Wenn dort wird gesagt, eine Sache, dann gilt für alle als Gesetz. Weil wird diese Fatwa auf die Grund der Erklärung des Koran und Al-Hadith. Der letzte Fatwa, was diese Sache anbetrifft, was die Christen sagen, dass wir Gottes Kinder sind, dann kam diese letzte Fatwa, steht noch immer im Internet, so kann ich das übersetzen mit Sanktionen im Prinzip. Am 23. Dezember 2003, die Nummer von dieser Fatwa ist es 39.233, jede Fatwa hatte ihre Nummer, heißt, wer behauptet, dass Gott sein Vater ist, der hat den Todesstrafe verdient. Jetzt und in jener Zeit. Das ist Gottes Lästerung. Klare Worte. Es handelt sich nur um die Christen. Dritter Punkt. Aber mir fällt hier auch ein schönes Vers aus der Bibel und ich möchte gerne auch vorlesen. Zum Beispiel von 1. Johannes Brief. Erst Johannes Brief und Kapitel 3 sagt er, sie, welche ein Liebe hat uns dem Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und jetzt sagt er, darum kennt uns die Welt nichts, denn sie kennt ihn nichts. Deswegen, die verstehen das nicht, weil die kennen den wahren Gott überhaupt nichts. Deswegen können die das nicht begreifen. Der dritte Punkt, was der Islam hat, beziehungsweise der Koran, hat das auch systematisch bearbeitet und stark abgelehnt, das ist die Gottheit Jesu. Jesus Christus ist nicht irgendeine Person. Jesus Christus ist nicht nur Prophet auf der Erde. Deswegen, das habe ich auch mal erwähnt. Deswegen war vor Jesus Christus unglaublich wichtig, diese Frage zu stellen. Was meint ihr, wer bin ich? Was meinen die Leute, wer bin ich? Weil von diesem Antwort hängt unsere Rettung ab. Es geht nicht um ihn selber. Er braucht von uns keine Ehre. Aber ihm geht es um uns, um unsere Rettung. Weil wenn ich an Jesus Christus glaube, er sei nur ein Prophet, dann habe ich nicht viel gewonnen. Hier gibt es Hunderte von Propheten. Dann habe ich überhaupt nicht gewonnen. Aber wenn ich glaube an ihn, das ist Gott auf der Erde, das ist Messias, dann sieht anders aus für mich. Und deswegen vor Jesus Christus ist nicht eine Nebensache, diese Sache. Und von der Gottheit Jesu, die Bibel spricht sagt vieles. Zum Beispiel Johannes Evangelium beginnt so: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort ist selber Gott. Durch ihn wurde alles gemacht. Ohne ihn wurde nichts gemacht. Und dann geht es weiter so bis Vers 14 und das Wort ist Fleisch geworden. Klare Worte. Jesus Christus ist nicht irgendeine Person. Einmal, das war eine sehr schöne Geschichte, wir sind Menschen immer, wir haben diese Sehnsucht, mal Gott zu sehen. Mensch, wenn ich ihn nur einmal sehen konnte. Und so mal ging es auch den Jüngern Jesus Christus und die sagen zu ihm: Mensch, zeig ihm dem Vater nur ein einziges Mal und das reicht vollkommen aus. Was hat Jesus Christus gesagt? Ich werde versuchen, ich werde ihn fragen, ob er sich zeigt. Hat nicht so gesagt?
Nein.
Und dann sagt er: Ihr seid 3 Jahre mit mir. Seit 3 Jahren ihr seid bei mir. Und habt ihr bis jetzt nicht erkannt, dass ich und dem Vater eins? Und von nun an, sagt Jesus Christus, habt ihn gesehen, weil ihr habt mich schon gesehen. Klare Worte. Der Herr sagte uns die Bibel: Groß ist das Geheimnis. Gott hat sich offenbart in Blut und Fleisch. Im Philipperbrief sagt er, hielt sich nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern hat sich entäußert und nahm unsere Gestalt an. Aus lauter Liebe kam zu uns. Im Kolosserbrief, was sagt er? In ihm wohnt, Jesus Christus ist nicht halber Gott oder Viertel Gott oder vielleicht Dreiviertel Gott, wie manche denken. In ihm wohnt die ganze Gottheit Fülle. Ein Gott persönlich auf der Erde. Das ist Jesus Christus. Er ist unser Herr und Gott.
Amen.
Das ist ein ärgerlich für den Islam. Die Muslime, die glauben an Isa, die sagen, wir glauben auch an Isa. Aber Isa ist nicht Jesus Christus. Die meinen, das ist Jesus Christus. Isa, aber nicht Jesus Christus. Und der Name allein Isa, es ist eine Beleidigung für Jesus Christus. Jesus Christus auf Arabisch heißt Yeshua. So ähnlich wie Hebräisch, weil die Hebräische Sprache und die Arabische Sprache sind sehr ähnlich. Auf Arabisch heißt Yeshua und auf Arabisch heißt Yeshua. Aber im Koran, das Wort Yeshua kommt nicht vor, sondern Isa kommt vor. Ich sage Ihnen gleich, wo kommt der Name her. Mohammed, wie ich sagte, mal alles, was im Koran kommt, alle Geschichten kommen aus der Bibel mit viel Fehler und Durcheinander. Und er hat seine Geschichten mal so notiert, weil in dieser arabischen Halbinsel, was heutzutage Saudi-Arabien heißt, gab es damals große jüdische Gemeinde. Auch christliche Gemeinde. Neben den Heiden, wo der Mohammed ja kam. Und er hat immer mal den Juden gefragt und von ihnen irgendeine Geschichte gehört und hat sich hier notiert. Manchmal waren die Geschichten durcheinander, deswegen hier ist durcheinander. Ich kann Ihnen euch viel erzählen, wirklich, ihr werdet nur zurücklagen oder im Kopf schütteln, was hier alles Mögliche steht von den Geschichten. Aber die Isa-Geschichte. Isa-Geschichte war so, dann fragte mal Mohammed den Juden, steht bei euch im Tora auch was über Jesus Christus, über Isa? Sie wissen, ihr weiß, dass die Juden bis heute Tag, die glauben nicht an Jesus Christus, unsere Jesus Christus. Die warten noch auf den, ich meinte nicht den messianischen Juden, sondern den Juden, wirklich. Die warten noch immer auf den Messias. Denn Jesus Christus, der hier war, ist es von ihnen abgelehnt. Also, die haben ihn verachtet, die verachten ihn bis heute Tag und die lehnen ihn ab. Er hat sie gefragt, steht bei euch was über Jesus Christus, was die Christen drauf glauben? Dann haben sie zu ihm gesagt, ja. Und zwar, er heißt bei uns Esau. Das ist aus Verachtung. Wer sich in der Bibel auskennt, Esau bekam 2 Söhne. Esau und Jakob. Jakobus bekam den Segen und Esau im Prinzip ohne Segen. Und das ist aus Verachtung. Die haben schon gesagt, heißt bei uns Esau. Und deswegen heißt im Koran Esau. Das ist nur nebenbei. Also, die Gottheit Jesus Christus. Was sagt im Koran darüber? Ich lese Ihnen euch ein oder zwei Verse, zum Beispiel 5. Sura, Vers 18, heißt: Wahrlich, das sind Ungläubige. Ich brauche nichts. Wahrlich, das sind Ungläubige, welche sagen, Allah ist doch Christus, der Sohn Marias. Jesus Christus. Im Koran heißt niemals Gottes Sohn, heißt nur Marias Sohn. Und dann sagt er, sage ihnen, wer konnte es Allah verwehren, wenn er Christus, den Sohn Marias, mit seiner Mutter samt alle Erdbewohner vertilgen wollen und so weiter. Und das heißt, Jesus Christus ist nichts von Bedeutung. Ich lese Ihnen vielleicht noch ein Vers, damit das die Sache ein bisschen deutlicher wird. Vers zum Beispiel 73 heißt, wahrlich, das sind Ungläubige. Es beginnt immer so. Die sagen, Allah sei Christus, der Sohn der Maria. Dann heißt, wer Allah irgendein Wesen zugesteht, denn schließt Allah vom Paradiese aus. Und seine Wohnung wird das Höllenfeuer sein. Und die Gottlosen werden keine Helfer haben. Das ist nur Gottlosen, diejenigen das sagen oder behaupten. Wer Allah irgendein Wesen was heißt in der Bibel? Hielt sich nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein. Aber mir fällt hier auch ein Vers aus der Bibel, auch aus Johannes Briefe, Kapitel 4, erster Brief, heißt, das ist auch klare Worte. Ich bin froh, wirklich. Ich staune bei manchen Christen, wenn die sagen, ich weiß es nicht, ob das so stimmt oder so, wie soll ich mich verhalten, stimmt, ist der Islam vom Gott oder doch nichts, die meinen doch, die glauben an denselben Gott und dann ist es so ratlos, diese Christen. Menschenskinder, das ist so schwierig zu wissen. Wer nimmt Gottes Wort als Maßstab in seinem Leben, er wird nie in die Irre gehen. Es gibt klare Worte. Sagt er hier, ihr Lieben, glaubt nicht an einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also, wie kann ich das prüfen? Dann steht hier auch der Maßstab. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Wie kann ich Gottes Geist erkennen? Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Wenn einer bekennt, Jesus Christus ist Gott auf der Erde, das ist Geist Gottes. Und dann sagt er weiter. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott, und das ist der Geist der Antichrist. Und dann geht es weiter. Das ist klare Wort.
Wo steht so eine Stelle?
Das ist der 1. Johannes, Kapitel 4 und der erste Verse. Erste drei Verse. Der vierte Punkt. Beziehungsweise die vierte Säule, wo die christliche Glaube drauf steht, wo der Islam hat das weggenommen und systematisch bearbeitet, stark abgelehnt. Dieser Begriff, was die Christen ständig sagen, Jesus Christus, Gottes Sohn. Es gibt keinen Begriff, der so den Islam ärgert wie dieser Begriff. Was die Christen sagen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn ist. Kaum ein Sura im Koran, wo nicht darüber spricht. Das ist die große Ärgernis. Viele Christen, das habe ich auch erwähnt, die gehen wirklich so und die meinen ernst und mit voller Liebe, die gehen auf den Muslime zu und sagt zu ihm, Mensch, komm an Gottes Sohn, dann bist du gerettet. Aber er weiß nicht, dass der Muslim ist stark geimpft gegen den christlichen Glauben. Da hat er keine Chance so. Ja, wo kommt dieses Begriff eigentlich her in die Bibel, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Erstens, die Geschichte, was uns die Bibel erwähnt hat in Matthäus 17, das kam mir auch beim der Taufe, kam vom Himmel eine Stimme und sagte, das ist mein geliebter Sohn. Als war Jesus Christus mit Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg, sagte, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Seine Wille soll gelten, soll bei uns in unserem Leben gelten. Der Johannes, es ist eine sehr schöne Stelle auch, was die Sache anbetrifft. Johannes, warum ist es so wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben als Gottes Sohn? Johannes Kapitel 3, meine Bibel geht auseinander. Johannes Kapitel 3, und ab Vers 16, dieser berühmte Vers, dann erzählt er uns, dass Jesus Christus der Licht, er ist gekommen zu unserer Welt, und jetzt kommt der Entscheidungsvers eigentlich. Den Vers 36. Sagt er, Gott hat alle Menschen lieb, deswegen gab uns seinen Sohn, damit dass wir das ewige Leben durch ihn bekommen. Und sagt er, er ist das Licht, aber die Menschen, die haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und jetzt kommt die Entscheidung, die Entscheidungsvers. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes rührt oder bleibt über ihn. Hoppla, warum so Fanatik unserer Gott? Wieso denn? Wieso? Wissen wir keine andere Möglichkeit? Habt ihr Ahnung, warum so? Ganz einfach. Gott ist Zorn immer über die Sünde da, weil Gott ist heilig. Und er kann niemals eine Sünde dulden, auf keinen Fall. Die Sünde muss bestraft werden. Hier ruht sein Zorn. Also, aber Gott ist voller Liebe. Und dann macht er den Weg frei. Durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Der Weg ist frei. Also, und deswegen, wenn ich Jesus Christus glaube, wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich den Weg nehme, dann habe ich das ewige Leben. Weil er hat meine Sünde bezahlt. Aber wenn ich zu Jesus Christus sage, nein, und das steht mir auch frei, aber dann bin ich noch immer sündiger Mensch. Und muss ich meine Sünde selber bezahlen. Und hier ruht Gottes Sohn, ganz einfach. Er muss mich bestrafen. Und das ist seine Zorn. Also, so wichtig ist das. Es ist auch eine Stelle im Johannesbrief, der erste Brief, Vers, Kapitel 4, Vers 15. Eigentlich, das ist der Mittelpunkt der Bibelbotschaft. Was sagt der Vers 15? Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das heißt, ohne Jesus gibt es keine Chance. Nicht umsonst sagt Jesus Christus, nur durch mich. Ansonsten, wir haben gar keine Chance. Jesus ist die einzige Tür, der einzige Weg. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich könnt ihr den Vater erreichen. Der Koran sagte, prima, wir glauben auch. Was glaubt der Koran? Werde ich hier ein bisschen mehr vorlesen. Zum Beispiel, zweite Sura. Zweite Sura und Vers 117 heißt, es sagen einige, Allah habe einen Sohn gezeugt. Erhaben ist er darüber. Fern ist ihm dies. Himmel und Erde sind sein eigene. All gehören ihm. Und wer das dran glaubt, kommt jetzt. Zum Beispiel auch, ich lese von anderen Suren vielleicht, Sura Nummer 6, 6. Sura, Vers 102. Es gibt in der islamischen Welt zwei große Parolen. Meistens diese Parolen stehen auf die islamische Flagge Fahne. Eine heißt Allahu Akbar. Allah ist der Größte. Und der andere heißt La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und mit den zwei Parolen, man will damit sagen, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn. Jetzt zum Beispiel, kommt jetzt die erste Parole. Sura Nummer 6, Vers 102 heißt, der Schöpfer der Himmel und der Erde, sagt der Mohammed, wie sollte er einen Sohn haben, da er ja keine Genossen hat? Er versteht das nur biologisch. Wie sollte der einen Sohn haben? Er hatte keine Frau. Und dann gehst du weiter bis Vers 103 und dann heißt, es gibt keinen Gott außer ihm. La ilaha illallah. Er hat keinen Sohn. Er hat keinen Sohn. Zum Beispiel Sura Nummer 9. Sura Nummer 9. Ich werde heute viel aus dem Koran vorlesen. Sura Nummer 9. Wir werden zusammen verstehen, wie friedlich ist dieses Buch. Sura Nummer 9 und Vers 30 zum Beispiel. Vers 30 heißt, spricht erstmal von den Juden, es geht immer um den Juden und um die Christen. Spricht erstmal von den Juden, dann. Und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes, das was ihr sagt. Sie sprechen das nur mit dem Mund und gedankenlos so, das heißt ohne Verstand. Allah wird sie schon ihre Lügen wegen strafen. Gestern haben wir gelernt, die Lüge im Islam ist erlaubt. Aber es gibt eine Lüge, die überhaupt nicht erlaubt ist. Wer sagt, Jesus Christus, Gottes Sohn? Diese Lüge bei Allah wird nicht ohne Strafe weiterkommen. Sura 10 zum Beispiel. Sura 10, da beginnt an hier beim eigentlich die gesamte Sura, aber ich lese jetzt hier von ab Vers 69 heißt, sie sagen, zwischen Klammern die Christen, Gott hat einen Sohn gezeugt. Lob und Preis sei Allah. Er ist sich selbst genügt. Ihm gehört alles für was in den Himmel und was auf Erden ist. Habt ihr etwa Beweise für eure Aussagen? Wollt ihr Dinge von Allah behaupten, welche ihr nicht wissen könnt? Sprich, die welche von Allah Lügen erdichten, das ist Lüge, können nicht glücklich werden. In dieser Welt mögen sie Wohlgenüß haben. Dann aber werden sie zu uns zurückkommen und dann wollen wir sie schwere Strafe kosten lassen, weil sie Ungläubige gewesen sind. Werte sagt Jesus Christus, Gottes Sohn. Wollt ihr noch mehr hören? Sura Nummer 17 zum Beispiel. Sura 17, Vers 112. Eigentlich auch viel in der Sura, aber das ist der letzte Vers, das ist klare Rede. Und zum Beispiel, ich habe an der ersten Abend erwähnt, es ist ein Teil vom Heiligen Krieg. Ich habe erwähnt, dass der Heilige Krieg hatte viele Gesichter und alles, was dem Islam dient, das ist ein Teil vom Heiligen Krieg. Teil davon ist es die Übersetzung, die falsche Übersetzung von dem Koran. Und weiter zum Beispiel jetzt hier, dieses Vers ist der letzte Vers vom Sura 17. Was macht man beim Übersetzung? Wer zuerst, man kann sie ganz einfach weglassen. Braucht man nicht sogar verharmlosen. Das ist ganz einfache Sache. Heißt, und sprich, Lob sei Allah, der weder einen Sohn noch sonst einen Gefährten in seiner Herrschaft hat und der auch keinen Helfer braucht. Verherrliche und verkündige du seine Große. Allahu Akbar. Jetzt, deswegen heißt Allahu Akbar. Er ist viel größer, dass er einen Sohn braucht. Ich lese trotzdem noch ein oder zwei Verse. Zum Beispiel hier steht vor meinen Augen Sura 18. Sura 18, Vers 5 und Vers 6 heißt: Und auch die Zuwarwanen, welche sagen, Allah habe einen Sohn gezogen, wovon doch weder sie noch ihre Väter Kenntnisse haben können. Eine frische Rede sprechen sie da mit ihrem Mund und sagen nicht anders als Lüge. Und jetzt kommen sie zu einem Muslim und sagen, glaub an Gott. Sura Nummer 19 zum Beispiel, Vers 36 hier, vor meinen Augen. Aber es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn hätte. Lob und Preis sei ihm. Und alles gehört ihm. Und wer das sagt, das ist ein Ungläubiger. Und dann geht es weiter. Die gesamte Sura so auch. Man könnte auch diese Sura so gut genießen eigentlich. Okay. Sura 23 werde ich auch hier was vorlesen. Sie merken, die gesamte Koran im Prinzip. Sura 23, Vers 92 heißt: Allah hat keinen Sohn gezeugt und neben ihm ist auch kein anderer Gott. Fern sei von Allah, was sie von ihm behaupten. Sura 39. Was sagte ich? Der Koran existiert, weil die Bibel existiert. Sura 39. Zum Beispiel Vers 5, glaubt er, ja. Wenn Allah einen Sohn hätte haben wollen, er wollte jetzt seine Leute überzeugen, warum Jesus Christus nicht Gottes Sohn sein kann, sein konnte. Wenn Allah einen Sohn hätte haben wollen, er konnte sich ja nach Belieben einen aus seinem Geschöpf wählen, aber fern sei dies von ihm. Er ist der Einzige und Allmächtige Allah und er braucht keinen Sohn. Letztendlich, das ist auch gut zu wissen, letztendlich, er will unbedingt seine Leute überzeugen, das ist eine Lüge, was die Christen behaupten, dass Jesus Christus Gottes Sohn sei. Sagt er, hätte Gott einen Sohn gehabt, wäre ich der Erste, der ihm anbeten. Aber das ist eine Lüge, deswegen mache ich nicht mit. Das, ich glaube, Sura 43, das ist Sura 43 und Vers ab 82 heißt, sprich, wenn der Allbarmherzige einen Sohn hätte, so wäre ich der Erste, der ihn verheerte. Aber fern ist von ihm, dem Himmel und dem Herrn, der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones, das, was sie von ihm behaupten. Also, das ist eine Lüge, das ist Gotteslästerung. Wer dran glaubt, ist ein Ungläubiger. Und hier, ein Ungläubiger hat den Todesstrafe verdient, jetzt und in jener Zeit. Blieb noch ein Punkt, wo der Islam eigentlich, es sind mehrere Punkte, aber das sind die Hauptpunkte, wo der Islam auch systematisch abgelehnt hat. Diese Kreuzigungsgeschichte. Wir haben gestern auch ein bisschen darüber gesprochen. Und wir wissen auch, dieses Kreuzgeschichte, das war keine böse Überraschung für Jesus Christus. Jesus wusste im Voraus, was alles auf ihn kommen wird. Und deswegen sagt uns die Bibel, da fängt Jesus Christus an, seinen Jungen zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen muss und von den Schriftgelehrten wird verspottet und wird ausgelacht und wird geschlagen und er wird am Kreuz sterben und er wird im Grab. Und er hatte das gesamte Geschichte im Voraus gesagt. Und als Petrus stand im Wege und wollte das ihm doch verhindern, dieses elende Weg weiterzugehen, was sagte Jesus Christus ihm? Geh weg von mir, du Satan. Als Nikodemus, dieser große religiöse Jude, zu Jesus Christus Nacht, kam zu ihm Nacht. Was sagte Jesus Christus ihm? Weil Nikodemus kennt sich in der Schrift sehr gut aus und sagte, was suchst du bei mir eigentlich? Was willst du bei mir suchen? Das ist ganz wichtig. Bloß nicht religiös zu sein. Wir sind Christen. Und Jesus Christus hat keine Religion gegründet, sondern er will lebendige Leute haben. Und dann kam ein religiöser Mann zu ihm, der wirklich nach der Schrift absolut lebte. Ganz genau. Und ich bin voll überzeugt, er war ernst mit seinem Glaube auch. Weil sonst, er braucht nicht Jesus Christus zu suchen eigentlich. Dieser junge Mann, der arm ist, der hat er nichts und der ist zur höheren Position, hat alles im Blick. Aber sein Herz doch schlägt danach. Gott wollte mehr wissen. Aber trotzdem kam zu ihm nach. Das ist eine andere Geschichte. Okay, dann kam zu Jesus Christus und bestimmt, ich glaube am Anfang sagte, ah, das weißt du, ich tue alles für Gott und ich gebe meinen Zentrum und betete dreimal am Tag und mache ich alles Mögliche. Und was sagt Jesus Christus? Prima, da fehlt dir gar nichts. Gratuliere, geh nach Hause. Was sagt Jesus Christus zu ihm? Ich sage jetzt mit meinem Wort. Dann klopft er an seine Schulter und sagt, ich sage dir ehrlich, wenn du so bleibst, hast du keine Chance. Was? Wo bleibt er? Da muss er wie ein Auto schauen. Was fehlt mir noch? Und dann sprach Jesus Christus, du musst neu geboren werden. Durch mich im Prinzip. Und dann hat er versucht, ihn klar zu machen. Jetzt, ich will diese Verse nicht erklären aber, und darüber predigen, aber mir geht es um einen Vers. Und zwar im Johannes, das ist die Geschichte in Kapitel 3, und sagt er hier ab Vers 14. Sagt er, hat er ihn eine Geschichte erzählt, die im Alten Testament steht. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ich muss vor dich sterben, damit dass du am Leben bleibst. Es gibt keine andere Chance für dich. Deine Werke, die können dir nichts helfen. Ich muss an diese Stange, ich muss an diesem Kreuz für dich hängen, damit dass du am Leben bleibst. Okay. Wenn wir vom Kreuz reden wollen, da reicht uns heute Abend nicht die Zeit aus, weil viel sagt uns die Bibel über diese Sache. Paulus sagte, wenn ich stolz bin, dann bin ich nur auf eine Sache stolz. nur dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Durch sein Blut am Kreuz schafft Frieden zwischen uns und dem Himmel. Kreuz ist das A und O. Kreuz ist der Schlüssel für den Himmel. Ohne Kreuz, ich hatte selbst keine Chance. Also, was macht der Koran jetzt? Der Koran sagt, wir sagen so auf Arabisch. Ja? Nein, das stimmt nichts. Alles war falsch. Das war alles Lüge. Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt. Also, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Vierte Sura. Vierte Sura. Vers 158, da spricht erstmal auch von den Juden und von den Christen. Und dann ging es um Jesus Christus. Sie haben ihn aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern einem anderen, der ihm ähnlich war. Das habe ich erklärt am ersten Abend. Das mache ich nicht nochmal. Okay, und dann ging es weiter. Sie haben ihn aber nicht wirklich getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben, denn Allah ist allmächtig und allweise. Wer daran glaubt, das ist ein Irrtum. Das ist ein Ungläubiger. Ein Kreuz im Augen aller Muslime ist ein, wie man auf Deutsch sagt, Thron im Augen. Es gibt nichts Schlimmer für einen Muslim, den Kreuz anzuschauen, zu sehen. Deswegen diese gute Ministerin, die eure Ministerin, gleich, die hat ihre wahre Gesicht gezeigt, vorher sagt er, ich will keine Kreuze mehr haben. Also, und dafür wird die belohnt, und dann wird als Ministerin eingesetzt. Von den CDU-Partei sogar, nicht von den Grünen. Hm? Okay. Das war die erste Phase. Es gibt weltweit so einen Dialog zwischen den Obersten. Man will Frieden schaffen. Man will Frieden zwischen diesen Religionen, Weltreligionen schaffen. Und die Muslime, die sagen eigentlich, wir haben mit euch überhaupt kein Problem. Wenn ihr sagst, oder beziehungsweise sagst nicht mehr, dass Jesus Christus Gottes Sohn, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben und vor allem, dass Jesus Christus Gott auf der Erde, dann haben wir mit euch kein Problem. Dann sind wir einig. Ich frage mich, was bleibt, wenn die christliche Glaube nennen. Und nicht, dass ihr denkt, dass es die Muslime, die gehen ein Millimeter zurück. Aber die Christen, die haben verstanden, die Bibel sehr gut, man muss lieb sein. Oder? Okay. Müssen wir an die zweite Phase kommen. Ich habe gesagt, dieser Plan teilt sich in drei Phasen. Das war die erste Phase. Zweite Phase. Wie lautet die zweite Phase? Wie geht es weiter? Ich sagte, das ist ein Gegenplan. Die erste Phase hat die gesamte christliche Glaube zunichtig erklärt. Er hat die biblische Lehre als Lüge oder Irrtum dargestellt. Wer dran glaubt, das ist ein Ungläubiger. Wie geht es denn weiter? Zweite Phase, das ist satanische Plan. Zweite Phase, warnt seine Leute, bloß keinen Frieden mit den Ungläubigen abzuschließen. Was heißt Frieden? Das kann sein, ich wohne in dem gleichen Haus, wo sie wohnen, wo ihr wohnt. Und am Wochenende, wenn Sie Ihre Bierkäste kaufen, dann trage ich das schon nach oben. Um zu zeigen, man will vor allem zeigen, dass man ist hilfsbereit und ich bin besser als euch, weil ich Muslime bin. Das heißt, schließ mit denen keinen Frieden. Heißt innerliche Friede. Warum? Das erklärte den Islam bzw. Mohammed. Warum? Sura 3, dritte Sura, Vers 119. O Gläubige, spricht Mohammed mit seinen Leuten. schließt keine Freundschaft mit solchen. Eure Gläubige schließt keine Freundschaft mit solchen, die nicht zu euren Religion gehören. Warum? Denn sie lassen nicht ab, euch zu verführen und wünschen nur eure Verderben. Also, er ist sehr raffiniert, weil wenn ich Freundschaft mit einem Nicht-Muslime als Muslime, mit einem Nicht-Muslime abschließe, dann besteht die Möglichkeit, dass er mir von seinem Glauben erzählt. Und dann besteht die Möglichkeit, dass ich selbst Christ werde. Und das ist sehr raffiniert. Damit, dass dieses Weg absolut abgehakt werden muss, schließt keine Freundschaft mit denen.
Aber Gastfreundschaft ist doch hoch angesehen, Gastfreundschaft.
Gastfreundschaft, ja, das ist ihr, mein lieber Mann. Ihr geht gern um den, vor allem am 3. Oktober, das ist die deutsche Einheit, das ist nicht mehr die deutsche Einheit geworden, sondern der Tag der öffnen Tür für alle Moscheen. Und dann gehen die Deutschen gern hin, um Tee zu trinken. Mensch, wie gastfreundlich sind. Man will erstmal, steht hier, ich erzähle nachher diese Punkt, weil das ist sehr wichtig. Es gibt im Islam scheinbar Frieden. Sagt er, schließt keinen Frieden. Ich werde Ihnen mehrere Verse jetzt vorlesen. Es gibt aber scheinbar Frieden. Ist Ihnen euch der Name Yasser Arafat bekannt? Okay. Der letztes Jahr, bevor er starb, er hat den Friedensvertrag unterschrieben mit Israel, irgendwo im Oslo, im Norden. Also, als er kehrte zurück nach Hause, man hat gedacht, jetzt wird ein Krach geben ohne Ende. War die arabische Welt, die islamische Welt, unglaublich wütend, sauer ohne Ende. Wieso unterzeichnest du, wieso unterschreibst du Friedenvertrag mit unseren Feinden und der Koran, Allah sagt zu uns, keine Frieden mit den Ungläubigen. Dann hielt Yasser Arafat eine Rede im Fernsehen, kaum 10 Minuten, 15 Minuten, war absolut Ruhe. Hoppla, was hat er gesagt? Und dann kam ein Fernseher raus und sagte, ihr Lieben, ich verstehe eure Aufregung überhaupt nicht. Ich habe nicht anders gehandelt, als was unser lieber Prophet gehandelt hat. Und meinte Mohammed. Und hier ruht er sich auf die Geschichte von sogenannten, das haben wir auch in der Schule mit Stolz gelernt, der Quraysh-Abmachung. Ich glaube, am ersten Abend erwähnt, Mohammed kam aus der Stadt Mekka und musste den Stadt Mekka letztendlich verlassen. Ein bisschen nördlich, Stadt Medina. Und in Stadt Medina begann neue Strategie an, fängt an, jede Karawane, jeder Ort, jeder Dorf, jede Stadt anzugreifen, um Beute zu machen. Sura 8 heißt Beutesura. Die Fünftel gehört ihm an Guthaben und Frauen. Dann nimmt er Vorsicht, der Rest hat er an seine Männer verteilt. Er hat auch den Karawane vom Stamm Quraysh. Stamm Quraysh ist es die mächtigste gewesen, der mächtigste Stamm in dieser Ecke gewesen, in Mekka. Da kam auch Mohammed aus diesem Stamm. Und die haben die größte Karawane eigentlich gehabt. Ihre Karawane fuhr von Mekka bis Norden, bis Jerusalem, Damaskus, Istanbul und so weiter und so fort. Und er hat diese Karawane ständig angegriffen, weil er machte große Beute. Dann machen die mit ihm den Quraysh dieses Abmachung. Damals, die waren die Quraysh noch stärker als ihm. Aber sind Händler und die haben kein Interesse an Krieg im Prinzip. Dann haben die ihnen dieses Angebot gemacht. Die haben gesagt, wenn du nicht mehr unsere Karawane angreifst, da kriegst du von uns einen Anteil an Gewinn. Aber wenn du nochmal unsere Karawane angreifst, dann kriegst du mit uns richtig Ärger. Dann hat er dieses Vertrag unterschrieben. Kurz Zeit später, als er wurde mächtiger als den Quraysh und hat Mekka angegriffen, die haben zu ihm gesagt, wir haben aber Abmachung. Seine Antwort, Allah hat seine Meinung geändert. Jetzt Arafat sagt er zu seinen Leuten: Ich verstehe eure Aufregung nicht. Ich habe nicht anders gehandelt, als was unser lieber Prophet gehandelt hat. Als er war schwächer als dem Quraysh, dann hat er den Friedensvertrag unterschrieben. Später, aber er hat sie vernichtet. Und wir sind jetzt schwächer als Israel. Irgendwann, wenn wir später sind, dann machen wir auch die gleiche. Also deswegen, die Leute, die waren beruhigt. Israel hat die das auch mitbekommen. Dann hat sich beschwert hier, euer Solana fliegt nach unten. Und dann sagt er, schau mal, was Yasser Arafat gesagt hat. Dann ging es zu Yasser Arafat. Was hat Yasser Arafat gesagt? Zu ihm: Ach, das ist bloß ein Rede, ich will nur mein Volk beruhigen, das ist alles. Also er war voll überzeugt, als guter Europäer, und man glaubt an die Liebe. Und flog zurück. Ja? Aber Israel, die kennen sich aus und sie weiß, was sie tun. Ja, ich lese noch ein paar Verse vielleicht, zum Beispiel Vers 4. Sura, Vers 90. Sie wünschen, warum sollt ihr keine Frieden mit denen abschließen? Sie wünschen, dass ihr ungläubig werdet, so wie sie Ungläubige sind und eben solche Bösewichte wie sie. Schließt daher er keine Freundschaftsbündnis mit ihnen, als bis sie für die Religion Allahs auswandern, zwischen Klammern den Islam. Weichen sie aber ab, so ergreift und tötet sie, wo ihr sie auch finden mögt, und nehmt keine Freundschaft und Unterstützung von ihnen an. Klare Worte. Ich bin froh, dass die klare Worte sind. Ich lese nochmal zum Beispiel 5. Sura. 5. Sura, Vers 52 heißt: O Gläubige, spricht nun seine Leute auch. Sura Nummer 5, Vers 52. O Gläubige, nimmt weder Juden noch Christen zu Freunden. Klare Rede, wem meint damit? Denn sie sind nur einer des anderen Freund, er meint gegeneinander. Wer von euch sie zu Freunden nimmt, kommt das. Wenn einer diese Fehler macht, was passiert mit ihm? Wer von euch sie zu Freunden nimmt, der ist einer von ihnen. Ein ungerechtes Volk leitet Allah nicht. Einer von ihnen, dass er selber Ungläubige geworden. Ungläubige, das heißt, muss sterben. Ich lese noch ein Vers zum Beispiel, Sura Nummer 47. Sura Nummer 47. Vers 36 heißt: Seid daher, macht er klar, wie sollen wir das uns benehmen? Seid daher nicht mild, nicht schwach gegen eure Feinde und ladet sie nicht zum Frieden ein. Ihr sollt den Mächtigen sein, sollt siegen, denn Allah ist mit euch und er entzieht euch nicht den Lohn eures Tun, eurer Taten im Krieg. Also man träumt als Muslime von diesem Lohn. Wenn ich im Paradies komme, dann kriege ich täglich 17 junge Frauen. Wow, nicht jeden Tag ist dasselbe. Täglich ist nur. Tatsache. Es gibt Motive, warum man soll sterben. Okay, was meint Jesus Christus? Das ist ein Thema an sich selbst. Paradies im Islam, das ist ein Thema an sich selbst. Da brauche ich mindestens 2 Abende dafür. Was meint Jesus Christus darüber? Was sagt Jesus Christus über Frieden? Das, was mich interessiert, nicht was ich sage, sondern was Jesus sagt. Zum Beispiel, Jesus sagt dann: Nicht schließt keine Frieden, sondern selig sind die Friedensstifter. Das sind Gottes Kinder. Ich muss keinen Frieden abschließen. Ich springe zur dritten Phase, weil die dritte Phase ist ziemlich heftig. Also, erste Phase war in diesem Plan, die gesamte christliche Lehre, biblische Lehre zunichte erklären. Hat er schon die gesamte Lehre zunichte erklärt. Zweite Phase, schließt mit denen keinen Frieden ab. Und wie geht es dann weiter? Was sagt einmal Jesus Christus seinen Jüngern? Satan hat nach euch gefragt. Er will euch sieben im Prinzip. Satan, er wird niemals aufhören, Gottes Gemeinde, Christi Gemeinde versuchen zu vernichten. Das ist sein Ziel in der Welt. Und sein Ziel in der Welt bleibt bis der letzte Sekunde in unserer Welt, der so lange in der Welt existiert. Sein Ziel, Christi Gemeinde zu vernichten. Hier, die erste Phase, die Lehre zu richtig erklären. Zweite Phase, nicht Frieden abschließen. Dritte Phase, Kriegserklärung. Bevor dass ich jetzt beginne mit der Sache hier, Kriegserklärung, muss ich Ihnen kurz erklären, der Islam teilt die Welt in zwei Machtbereiche. Heißt, Haus des Krieges, Dar al-Harb, und Haus des Friedens, Dar al-Salam. Haus des Friedens, Dar al-Salam, das ist das Territorium, wo der Islam dort herrscht. Komischerweise, gerade dort gibt es keinen Frieden, aber heißt trotzdem Islam. Der Rest der Welt heißt Haus des Krieges. Und dort sollen wir unseren Heiligen Krieg durchführen. Also, Islam ist Frieden. Dann schauen wir. Sura Nummer 2. Was verlangt den Islam von den Muslimen? Wie sollen die mit den Ungläubigen umgehen? Vor allem zwischen Klammer Juden und Christen. Es geht hier um Juden und Christen. Es geht nicht um Buddhisten, obwohl das stand vor dem Islam und vor dem Christentum. Es geht auch nicht um irgendeinen Atheisten. Sondern es geht um Juden und Christen. Weil Satan will Christi Gemeinde vernichten. Zweite Sura, Vers 192. Tötet sie, wo ihr sie trefft, verjagt sie, bekämpft sie. Dies sei das Verdienstschicksal der Ungläubigen. Bekämpft sie, bis ihr Versuch aufgehört und Allahs Religion gesiegt hat. Da geht es auch, ich erwähne nur ein paar Verse, so zum Beispiel auch der Vers 217, der selbe Sura heißt, der Krieg, der Kampf ist euch vorgeschrieben und er gefällt euch nicht, aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfiel, was euch gerade gut ist und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, was euch gerade schädlich ist. Allah weiß es. Ihr aber wisst es nicht. Das heißt, wenn ich komme auf die Idee und sage, warum soll ich dich umbringen, warum soll ich dich umbringen und dich umbringen, ihr habt mir nichts getan, dann sagt mir der Koran, das weißt du nicht, du kennst sie nicht, aber Allah kennt sie, du sollst tun. Das ist die Erklärung. Sobald ich Muslime geworden bin, dann kommt in mir ein anderer Geist. Dann bin ich gleich bereit, Menschen umzubringen, die ich sie nicht kenne. Das ist paradoxerweise. Aber wer den Islam kennt, wer den Koran kennt, dann man weiß, warum die tun das. Das ist die, auch den, ach, das ist komplett hier so. Zum Beispiel den Vers 245 heißt, kämpft für alle Religion. Und wisst, dass Allah alles hört und alles weiß. Das heißt, wenn du das nicht machst, Allah sieht dich. Wenn ich nicht für Allah kämpfe, dann Allah sieht mich. Dann werde ich bestraft. Vierte Sura zum Beispiel. Vierte Sura und Verse. Ab 75, dann geht's los hier. Heißt, Lass der Herr nur solche für den Religion Allahs kämpfen, welche dieses Leben feil ist für das Zukünftige. Wer für den Religion Allahs kämpft, mag er umkommen oder siegen. Wir geben ihm großen Lohn. Diese 70 junge Frauen. Was hält euch denn zurück, für Allahs Religion zu kämpfen? Die Gläubige allein. Was sind so gut auf jetzt? Die Gläubige allein werden für den Religion Allahs kämpfen. Das heißt, du bist ein richtiger Gläubiger, wenn du diese Stufe erreichst. Viele, die kommen auf mich zu und die sagen, Mensch, aber ich kenne einen Muslim, der so friedlich ist im Prinzip, da ist es mein Arbeitskollege, da ist es in der Schule, da ist es irgendwo, da kenne ich, das ist ganz normal. Wie dieses Lehre sich in diese drei Phase aufteilt, so teilen sich auch den Muslimen. Muss ich Ihnen hier sagen, wirklich, vielleicht die Mehrheiten von den Muslimen, vielleicht über 50% von den Muslimen, die bleiben stehen bei der ersten Phase. Er traut sich nicht, die zweite oder die dritte Phase zu erreichen. Aber vom Herzen, er beneidet unglaublich sehr derjenige, der die dritte Phase erreicht hat. Die erste Phase, Ihr Arbeitskollege oder Ihr Freund oder egal wo er ist, das, die erste Phase steckt in seinem Herz. Auch wenn er an ihre Schulter klopft und sagt Hallo und so, aber in seinem Herz, du bist ungläubig, du bist nicht mehr wert als eine Affe und Schwein, wie im Koran steht, so steht es nur leid, und deine Glaube ist ein Irrtum. Das bleibt in seinem Herz, auch wenn der das nicht sagt. Und daher, er macht eine Mauer zwischen, eigentlich zwischen sich selbst und seine Partner oder seine Freund oder seine Kamerad, egal wer da steht. Und beneidet vom ganzen Herzen derjenige, der die dritte Phase erreicht hat. Was denken Sie? Woher kommt die meisten Unterstützung und Geld für Osama bin Laden und diese so ähnliche Leute? Wo kommt das her? Die meisten Geld. Wie bitte? Saudi-Arabien, am allerwenigsten. Aus Europa. Letztes Jahr über 800 Millionen Euro sind aus Europa zu dieser Richtung, zu Dschihad, für Heiligen Krieg. Und das wird in der Moschee gesammelt. Fünfte Sura. Soll ich Ihnen noch was vorlesen vielleicht? Fünfte Sura. Fünfte Sura, Vers 34. Nein. Vers 33 ist sehr wichtig. Warum sehr wichtig? Weil viele, die kommen auf die Idee und dann haben die den Mut zu sagen, zu einem Moslem oder wenn die eine Moschee besuchen oder wenn die einen Moslem treffen, sagen, das ist der Islam, ist so gewalttätig und der verlangt nur, den Menschen umzubringen. Und dann sagt er, nein. Im Koran steht, wer einen Mensch umbringt, ist es so gesehen, als er hat die Menschheit umgebracht. Und wer einen Mensch rettet, ist es so gesehen, als er hat die gesamte Menschheit gerettet. Das steht im Koran. Ja, das steht im Koran. Tatsache, Islam ist friedlich. Das werde ich Ihnen dieses Vers auch vorlesen und Ihnen erklären. Fünfte Sura, Vers 33. Hier, es handelt sich um eine Geschichte, angeblich über Mose. Mohammed hat er immer so gemacht. In jede Situation, schwierige Situation, wo er selbst gehabt hat, um sich aus dieser Situation zu retten, dann hat er irgendeine Geschichte erzählt und sagt, es gab so bei Mose oder bei David oder egal wer, und dann erzählt er eine Geschichte. Jetzt erzählt er eine Geschichte. Viele zu ihm haben gesagt, du bist ein falscher Prophet. Wir können dich nicht glauben. Und sagt, da ging es Mose genauso. Und dann Mose wollte sie umbringen, aber Allah sagte zu ihm, nein, das darfst du nicht. Nicht jeden umbringen. Nur diejenige, der Verderben auf der Erde, das darfst du ihn umbringen. Aber nicht jeder. Und Verderben auf der Erde, dann hat er erklärt, was heißt Verderben auf der Erde. Ich lese Ihnen vor. Vers 33 heißt, daher haben wir, denn, das heißt jetzt Allah, Gott, daher haben wir den Kindern Israel, er meint den Juden, vorgeschrieben, dass wer einen umbringt, nicht um zu vergelten oder weil diese Verderben auf der Erde angerichtet, es so sei, als habe er alle Menschen umgebracht. Wer andererseits ein einziges Mensch Leben rettet, nur einen am Leben erhält, sei angesehen, als habe er das Leben aller Menschen erhalten. Jetzt kommt. Unsere Gesandten sind schon früher zu ihnen, zu den Juden, er spricht von den Propheten, alle Propheten, zu den Juden mit deutlichen Beweisen gekommen. Nachher waren doch noch viele von ihnen, von den Leuten, lasterhaft auf der Erde. Jetzt kommt der Vers. Ihm geht es um diese Leute, die ihn kritisieren. Wie will er jetzt im Prinzip rechtfertigen, dass diese Leute umbringen sollen? Doch der Lohn, der welcher sich gegen Allah und seinen Gesandten empören und sich bestreben, gegen ihn, das heißt, nur Verderben auf der Erde anzurichten. Also Verderben auf der Erde werden Mohammed kritisiert und seine Lehre kritisiert und an ihm nicht glaubt. Sein Lohn wird so sein, dass sie getötet oder gekreuzigt oder ihnen die Hände und die Füße an entgegengesetzten Seiten abgehauen. Haben Sie das verstanden? Ganz barmherzig. Das heißt, nicht an beide Seiten Arm und Fuß, sondern damit, dass man irgendwie laufen kann. Noch. Abgehauen oder dass sie aus dem Lande verjagt werden, das ist ihre Strafe in dieser Welt und auch in jener Welt erwartet sie große Strafe. Also, wenn einer kommt und sagt ihnen, steht im Islam, wer einer umbringt, dann hat er die gesamte Menschheit umgebracht oder anders und sagt, bitte nur ein Vers weiter. Nur ein Vers weiter. Mohammed, er hat eher. Ihr hört ab und zu, dass zum Beispiel vor einem Jahr oder zwei Jahren den Filmmacher in Niederland, in Holland, man hat ihn auf die Straße niedergestochen. Bis heute Tag den Salman Rushdie, weil er hat sein Buch, diese satanische Verse, habe ich auch mir schon lange her gekauft. So ein langweiliges Buch ohne Ende. Nur weil steht satanische Verse und dann hat er die Geschichte von Aisha erwähnt. Eigentlich, das steht alles im Koran. Das steht viel deutlicher auch im Koran. Ne? Aber er hat das so ohne Würde erwähnt, ohne Respekt erwähnt. Deswegen er lebt bis heute Tag versteckt. Jeder, den Islam kritisiert, muss sterben. Denn Karikaturen, Mohammed-Karikaturen, sie können absolut gewiss sein. Das kein Muslim hat das gesehen, aber sind alle auf die Straße gegangen. 3-4 Monate später, als die haben mitbekommen, da gibt es Karikaturen. Dann gingen die auf die Straße. Ja? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Nicht, weil sie Fanatiker. Nicht, weil sie Idioten. Sondern, weil die leben absolut, wie Mohammed hat er gemacht. Mohammed ging auch mit den Leuten, die ihn kritisiert haben, genauso um. Ich erzähle Ihnen, hatte mehrere Geschichten. Ich erzähle Ihnen zum Beispiel eine Geschichte, wo wir auch mit Stolz gelernt haben. Diese Geschichten stehen alle im Al-Hadith, auch teilweise im Koran. Da gab es eine Frau, die hieß Umkurfa. Diese Frau war Juden. Ihr Engelsohn lief Mohammed nach. Dann machte sie Sorgen um ihren Engelsohn. Und dann hat sie sich und äußert und sagte, wahrlich, mein Engelsohn rief Mohammed nach nur wegen Geld und Frauen. Weil wer sich an Mohammed anschließt, also beim Krieg, beim Eroberung, beim Angreifen, dann kriegt er einen Anteil an dem Gewinn von Frauen und Geld. Also und dann hat sie gesagt, nur deswegen rief Mohammed nach. Diese Rede kam zu Mohammed Ohren. Nach dem Freitaggebet schickte Mohammed seine Leute und sagte, holt mir Umkurfa her. Diese Frau, die war über 70 Jahre alt, stellte sie in Mitte der Stadt, vor Augen aller Leute, bindet ein Bein an ein Kamel, andere Bein an andere Kamel und treibt den Kamel auseinander vor Augen aller Leute. Das ist nicht die einzige Geschichte. Sein Leben lang ging es nur so. Ich kann ihm viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel, wir haben auch mit Stolz das gelernt, denn Frau hieß auch Esmat bin Marwan, die war ausgebildete Frau und die hat auch Gedichte geschrieben. Und einmal in ihre Gedichte, die hat Mohammed kritisiert. Dann hat seine Männer hingeschickt zu dieser Frau. Passen Sie gut auf, wie das steht auch im Al-Hadith. Dann kamen die Männer in ihre Zuhause rein. Passen Sie gut auf die Rede jetzt. Und dann nahmen ihre Baby aus ihrem Schoß weg, weil die hat ihn gerade gestillt und die gingen die mit dem Messer auf ihn los. Das heißt, die hat ein Baby im Schoß gehabt, die hat ihn gerade gestillt, die haben ihn beiseite gestellt und die haben sie ihm gebracht. Und als sie zu ihm kamen, fragte er, habt ihr das getan? Die haben gesagt, oh ja, Prophet, selig seid ihr, seine Antwort. Das war seine Verhaltung. Deswegen, weil ich als Muslim, ich kann mich auch nicht anders so als ihn benehmen in diesem Fall. Also, ich weiß nicht, wie Ihnen geht, mir wird jetzt langsam schlecht. Soll ich nochmal weiterlesen? Zum Beispiel, ich lese Ihnen noch vielleicht ein oder zwei. Sura 8, das ist die Beutelsura. Achte Sura, Vers zum Beispiel 13, heißt, darum spricht erstmal von den Ungläubigen, von den Christen und von den Juden und so weiter und so fort, heißt, darum haut ihnen die Köpfe ab und haut ihnen alle Ende ihrer Finger ab. Wenn Sie mal so im Fernsehen sehen, dass es so wird, einer entführt und enthauptet und so, man sagt, Mensch, das sind furchtbare Menschen. Das ist nicht Ihre Idee. Das ist Koranbefehl. In dieselbe Sura zum Beispiel, das ist auch ein ganz wichtiger, lese ich Ihnen nochmal den Vers 40 vielleicht nochmal. Bekämpft sie, bis alle Versuchung aufhört und die Religion Allahs allgemein verbreitet ist. So man verbreitet den Islam. Wenn die Leute Angst haben vor dem Islam, dann haben die nur zwei Chancen. Ob aufgeben oder müssen die sterben. In dieser Surah gibt es auch einen Vers, hier gibt es auch eine Geschichte über diese Vers. Und zwar jetzt, wenn ich einem Muslim sage, du bist ein Terrorist, dann ist es beleidigt. Aber es steht im Koran, dass die Terroristen sind. Ich lese ihn erstmal vor. Vers 61 heißt, rüstet, sagte seine Leute, rüstet euch mit Macht gegen sie, so gut wie ihr nur könnt. Und mit einer Reiterschar, um damit den Feinden Allahs und eurer Feinden und noch andere außer diesen, die ihr zwar nicht kennt, die aber Allah wohl kennt, das ist sehr. Haben Sie es? Weil wenn ich auf die Idee kommen würde und sage, warum soll ich den kämpfen, den ich nicht kenne, der mir nicht getan hat? Sagst du, du kennst ihn nicht, aber Allah kennt ihn. Also kämpfe. Schrecken einzujagen, leider dieses Übersetzung, Schrecken einzujagen, es ist keine genaue Übersetzung. Auf Arabisch heißt Arhibum, terrorisiere sie, wortwörtlich. Auf diesem Grund gab es eine Abgeordnete in Ägypten von der Islambruderpartei in Ägypten. Er ist noch immer Abgeordneter und er war empört gegen die islamische Welt und sagte in seiner Rede, warum habt ihr Angst, wenn die Westen, wenn die Ungläubigen, die sagen, dass wir Terroristen sind? Natürlich, wir müssen sie terrorisieren. So verlangt von uns Allah und seine Propheten. Und drückt sich auf diesem Vers. Terrorisiere sie. Ich lese nur noch vielleicht. Sura Nummer 9 zum Beispiel. 9. Sura. Das ist auch wichtig hier. 9. Sura. Vers 29. bekämpft diejenigen, die Schriftbesitzer, jetzt ihr weiß, wer ist der Schriftbesitzer, welche nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und die das nicht verbieten, was Allah und seine Gesandten verboten haben und sich nicht zur wahren Religion, zwischen Klammer den Islam, bekennen, bekämpft sie so lange, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Ist das klar oder nicht klar? Ich lese noch vielleicht. Hier, Vers 41 zum Beispiel. Zieht in den Kampf, leicht und schwer, und kämpft mit Gut und Blut für den Religion Allahs. Dies wird besser für euch sein, wenn ihr es nur einsehen wollt. Ich lese aus dem Surah 47 als Abschluss hier. Zum Beispiel Surah Nummer 47, Abvers 5. Wenn ihr im Krieg mit den Ungläubigen zusammentrifft, jetzt gibt Anweisung, wie sollen wir mit Ungläubigen umgehen im Krieg? Wenn ihr im Krieg mit Ungläubigen zusammentrifft, dann schlagt ihnen die Köpfe ab, bis ihr eine große Niederlage unter ihnen angerichtet habt. Die übrigen legt in Ketten und gibt sie gegen Lösegeld frei. Ab und zu hört ihr, ist jemand entführt und man verlangt Geld dafür. Man denkt, ah, das sind nur Verrückten, das hat mit Islam nicht zu tun. Genau so wird den Koran von den Leuten verlangen. Warum? Weil Mohammed versteht sich sehr gut im Krieg. Krieg braucht Geld. Also, ich bringe den großen Teil um, der Rest gebe ich gegen Lösegeld frei, um meinen Krieg weiter finanzieren zu können. Ich schließe Ihnen euch ein paar Verse aus dem Al-Hadith. Ich sage, Al-Hadith ist größer als dem Koran, aber ich habe nur einen einzigen Al-Hadith-Schreiber ausgesucht. Der berühmte Hadith-Schreiber heißt Al-Bukhari und nur ein paar Verse aus seinem Buch. Al-Hadith-Schreiber, Name Al-Bukhari, aus dem Kapitel, Steuerkapitel, Hadith Nummer 2996 und Hadith Nummer 3203, sagte dasselbe, alle anderen auch, Al-Hadith-Schreiber schreiben die auch dasselbe. Mohammed sagt, nimm den Islam an, dann verschonen wir eure Leben, ansonsten wir bringen euch um. Das war immer seine Parole beim Angriff, beim Krieg. Kapitel des Heiligen Krieg, Hadith Nummer 2786, bewusst nenne ich das, wo das steht. Heißt, sagt der Mohammed. Mohammed sagt, ich bin von Allah befohlen, mit den Völkern gegen den Völker zu kämpfen, bis sie sagen, niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Und wer sagt, niemand angebetet werden außer Allah, diesen Leben und habe wird von mir verschönt, ansonsten andersfalls nichts. Auch das Kapitel Heiliger Krieg, Hadith Nummer 2663, 2861, 2804. Mohammed sagt, wisse, dass das Paradies unter dem Schatten des Schwertes ist. Mir hier fällt ein Vers aus dem Bibel. Matthäus Evangelium. Hat jemand Bibel dabei? Matthäus Evangelium, Kapitel 26. Ich glaube, den Vers 52. Das wäre nett, wenn jemand das uns vorliest.
Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen.
Amen. vom Koran heißt, dein Paradies liegt unter dem Schatten. Also, Kapitel des Glaubens, Hadith Nummer 36, Mohammed sagt, derjenige, der ungezwungen an den heiligen Kämpfen teilhat, die um Allah wegen geführt werden, der so tut, weil er an Allah und seinen Apostel glaubt, wird von Allah belohnt werden oder Kriegsbeute bekommen, wenn er noch lebt. Stirbt er, so wird er in das Paradies aufgenommen. Herrlich. Buch bzw. Kapitel des Richter, Hadith Nummer 1413, Mohammed sagt, bringt um, der sein islamische Religion wechselt. Deswegen, derjenige, den Islam wechselt, wird umgebracht. Nicht, weil die Leute Fanatik sind, sondern weil ihr Glaube ist so. Wenn ihr diese Leute helfen wollt, und ihr sollt auch, dann müsst diese Leute von ihrem Glaube erstmal befreien. Ich lese erst nur noch ein oder zwei von den Al-Hadis. Auch Kapitel den Steuer, Hadis Nummer 2997, heißt, im Prinzip, das ist der letzte Wunsch, als Mohammed lag schwer krank, todkrank in seinem Bett. Was sagt er? Der letzte Wort Mohammed auf dem Sterbebett war, scheucht den Juden und die Christen vor den arabischen Halbinsel fort. Daher bis heute Tag auf der Autobahn Richtung Mekka steht nicht Richtung Gummeringen oder Reutlingen, sondern steht klar und deutlich, hier dürfen weder Hunde noch Ungläubige reinkommen. Und Hunde in unserer arabischen Welt, so gut wie als man in eurer Gesellschaft sagt, Schweine. Das sind unreine Tiere im Prinzip. Hier dürfen Ungläubige nicht kommen. Denn Osama bin Laden und alle Muslime, die ärgern sich so sehr auf Saudi-Arabien, weil die hat zugelassen, diese amerikanische Soldaten, diese Ungläubige dieses Land zu betreten, weil Mohammed sagte, ihr sollt ihr den Christen und den Juden von diesem arabischen Halbinsel verjagen. Also, ihr Christen habt ihr auch Feinde. Wie sagt jetzt Christus, wie sollt ihr mit euren Feinden umgehen? Also, den Islam, so soll er mit den Nicht-Muslimen, vor allem mit Juden und Christen umgehen. Ihr habt auch Feinde. Was sagt die Bibel? Was sagt Jesus Christus? Nicht, was ich sage. Helft ihr mir bitte. Lesen wir zwei oder drei Verse aus der Bibel. Zum Beispiel Matthäus Evangelium. Einer liest uns aus Matthäus Evangelium, Kapitel 5. Genau, die 43 bis 48. Markus, bitte. Ähnlich sind die Lukas Evangelium, Kapitel 6. Die Verse 27 bis 36. Gern, bitte.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der im Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Amen, vielen Dank. Lukas Evangelium Kapitel 6, auch sehr ähnlich, aber es wäre nett, wenn jemand uns vom Römerbrief vielleicht, Kapitel 12 und die Verse 14 bis 21 vorlesen könnte. Römer 12.
Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich freunden, weint mit den weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Seid euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm Trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Mit Gutem. Amen. Vielen Dank. Ich weiß, das war heute Abend ziemlich hart. Ich bin mit euch ziemlich tief in die Lehre reingegangen. Aber das ist wichtig. Ganz wichtig. Bevor dass ich, und das ist mein Ziel am nächsten Jahr, wie kann ich die frohe Botschaft an die Muslime weitergeben? Weil ich muss wissen, mit wem ich zu tun habe. Welche Denkweise hat er, diese Muslime? Ansonsten, sie können nichts erreichen. Was ich ihnen erzählt habe oder beziehungsweise vorgelesen habe, nicht um ihnen Angst zu machen. Ihr dürft auf keinen Fall Angst haben. Ich verstehe keine Christ, wenn der Angst hat. Mag sein, die Stimme des Satan ist laut und macht wirklich Angst. Aber er ist Verlierer. Goliath war 3 Meter hoch. Da hat er nur 60 Kilogramm Eisen auf dem Schultern. Und dann nur seine Stimme hat Angst im Herzen. Bei den richtigen Soldaten. Keiner traute sich, ihm entgegenzukommen. Und dann kam ein Junge so hoch ungefähr, weiß ich nicht, wie hoch ist gewesen. Und dann sagt er, du kommst im Namen deiner Gott und ich komme im Namen meinem Gott. Das hat ihn einen Stein gekostet. Satan, seine Stimme macht Angst, wirklich macht Angst. Aber ihr sollt niemals vergessen, er ist ein Verlierer. Jesus sagte, ich habe die Welt überwunden. Und euer Glaube an Jesus Christus überwindet diese Welt. Die Christen, die Angst haben, tut mir leid, ich sage so, Angst, wir dürfen alle Angst haben, wir sind noch Menschen. Aber Angst so, dass man den Verstand verliert, dass der Mann blockiert ist, dass man Jesus Christus verleugnet sogar aus lauter Angst, dann muss da ein großes Fragezeichen an seinem Glauben stehen. Wir als Christen, wir brauchen keine Angst zu haben, weil unser Herr ist der Sieger. Aber wir müssen wissen, mit wem wir zu tun haben. Jetzt nochmal zu diesem Punkt, was ich Ihnen aus dem Koran vorgelesen habe. Das macht Wut eigentlich über den Islam. Das macht Wut über den Koran. Und das ist mit Recht auch. Weil das ist, wie ich gesagt habe, das ist ein satanisches Buch. Er ist gegen die Bibel. Aber die Leute, die an dieses Buch glauben, sind einfach verblendet vom Satan. Die leben im Finstern. Und weil die haben noch nie die andere Seite gelesen oder gesehen. Deswegen, die denken, das ist die einzige Seite, was die Wahrheit zeigt im Prinzip. Und das ist unsere Pflicht, sie zu helfen. Mir gefällt ein Vers aus der Bibel, was Jesus Christus am Paulus sagte, ich schicke dich hin, um sie zu befreien von der satanischen Macht und du sollst sie in die Wahrheit führen. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, weil du bist der Sieger. Herr, ich möchte dich bitten auch, deine Kinder, deine Leute, den Mut zu geben. Die sollen sich wirklich so benehmen, als Sieger in dieser Welt. Die sollen sich so benehmen, dass du, weil du bist der Größte, oh Herr. Wir sind Diener in dieser Welt, aber gleichzeitig wir sind Sieger. Lass uns, oh Herr, und lerne uns, oh Herr, immer an dich zu schauen, unseren Blick auf dich zu halten, damit dass wir weiterkommen können. Danke. Amen. Amen. Vielen Dank. nächste Abend machen wir so. Ich werde mit Ihnen wirklich Schritt für Schritt gehen, wie kann ich als Christ die Vorbotschaft an die Muslime weitergeben. Man denkt, nach dieser komplizierten Sache besteht noch immer die Möglichkeit, dass man eine Muslime zu Jesus Christus gewinnen kann? Ja.
Und zwar der Beweis ist da.
Große Chance. Und wir werden nächste Woche wissen, warum.
Ich glaube, nächste Woche. Aber dass wir noch ein bisschen fragen, auch falls jemand auch noch eine Frage hat oder
okay.
auch vorbereitet, Norden. Dass wir dann noch ein bisschen Zeit erlauben.
Norden.
Weil das ist schon wichtig.
So, okay.
Gelten diese drei Phasen auch für Frauen?
Zwei Abende wahrscheinlich.
Die Frauen. Diese Religion ist Männerreligion. Die Frauen, da kam zu uns nach Stuttgart eine Familie aus Libanon, Kurden aus Libanon. Der Mann und seine Frau. Nach kurze Zeit, da war der Mann wirklich voll dabei. Also wir haben Lieder gesungen, da war seine Stimme noch lauter als unsere Stimme. Wir haben uns richtig riesig gefreut über ihn. Und einmal sagt zu mir, heißt Hassan, sagt zu mir, du, ich will Christ werden, was fehlt mir? Als seine Frau mitbekommen hat, dass er sich taufen lassen will, dann fängt er, obwohl die kam immer mit ihm auch im Gottesdienst. Dann hat sie seine Familie alarmiert. Da hat er zwei Brüder in Köln, einer in Ludwigsburg auch. Dann kamen die nach Hause, die haben ihn zusammengeschlagen, bedroht mit dem Leben und sogar die haben ihn aus dem Haus rausgejagt und ich habe ihn auch im Männerheim besucht und dann habe ich seine Frau angerufen. Sie heißt Nawal. Habe ich gesagt, Nawal, warum machst du das? Und dann hat sie mir erklärt, weil die kam immer mit ihm zu uns. Ja, Adnan, du musst das verstehen, wenn der Christ wird, die haben 7 Kinder, dann keiner heiratet unsere Kinder mehr, keiner nimmt unsere Töchter mit, keiner gibt unsere Söhne mehr ihre Töchter, wenn wir Christen werden, da kann ich mein Gesicht nicht verlieren, da können wir unsere Zukunft nicht kaputt machen. Ich habe zu ihr gesagt, du, ich kann mit dir am Telefon nicht viel reden, wenn du möchtest, komme ich zu dir. Die ist zu mir ganz nett. Das war auch der Wunsch von ihrem Ehemann, dass ich versuche, mit ihr zu reden. Dann bin ich hin zu ihr gefahren. Sie hat auch Essen vorbereitet und alles Mögliche. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal jetzt im besten Fall, eigentlich im Islam, du als Frau, du hast keine Chance, den Paradies zu erreichen. Weil Mohammed hat er über 100 Mal gesagt, die Frauen, die mangeln an Verstand und Glaube. Deswegen, die Frauen sind geschaffen als Holz für den Hölle. Drei Sachen verderben das Gebet. Drei Sachen verderben das Gebet. Wenn ein Muslim betet Richtung Mekka, wenn zwischen mir und mein Ziel ein Hund vorbeikommt, oder ein Esel vorbeikommt, oder eine Frau vorbeikommt. Dann gilt mein Gebet nicht mehr. Sogar seine Frau Aisha, die hat ihm gesagt, jetzt machst du uns an die gleiche Ebene wie ein Esel und ein Hund, dann heißt im Al-Hadith, und lächelte Mohammed. Also die Frau ist es nicht von Bedeutung. Dann macht er nur eine einzige Chance für die Frau, dass die den Paradies erreichen konnte. Wie? Nur, wenn die Frau ihre Ehemann gegenüber absolut gehorsam ist. dann hat die vielleicht eine Chance. Ist das schlau, oder? Okay, dann habe ich sogar gesagt, sag mal, normal, eigentlich du hast überhaupt keine Chance, den Paradies zu erreichen. Aber sag mal, im besten Fall, du hast den Paradies erreicht. Was willst du dort machen? Deinen Mann zu sehen, wie der täglich mit 70 jungen Frauen schläft? Ist das nicht gerade, das ist die Hölle für dich? Was willst du dort machen? Dann war die baff. Er hat gesagt, behalte ruhig deine Sklavenhälter. Laut dem Islam, er darf mit ihr machen, was er will. Wenn deiner Mann ein Christ wird, weißt du, was jetzt Christus zu ihm sagt? Dann habe ich ihr aus dem Epheserbrief vorgelesen. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr eure Frauen auch lieb haben. Und Jesus hat sich für uns geopfert, als wir waren noch Feinde. Und so verlangt er eine Liebe von uns zu den Frauen. Sagt er, das ist Jesus. Wenn der Christ wird, dann macht er aus ihm so. Am nächsten Sonntag, die waren beide zusammen. Man muss wissen, wie man mit dem Leuten umgeht. Die Frauen, echt, die haben einen Muslim, der auch mit Angela Merkel zusammen, mit Angela Merkel redet. Er kann sie auch nicht ernst nehmen. Weil er ist so geprägt. Viele, deswegen rate ich auch die Frauen hier, bloß nicht mit einem Muslim über den Glauben oder diskutieren reden. Es bringt gar nichts. Muss ich sagen, die Frauen, die können viel mehr als die Männer erreichen. Wie? Und sage ich immer, auch den Missionaren, die gehen im Ausland, in die islamische Welt, sage ich auch immer, deine Frau, die wird viel mehr erreichen, als was du erreichst. Unter Frauen. Und die machen weiter bei sich zu Hause. Aber nicht mit einem Mann reden. Meistens die Männer, weil wenn du mit einem Mann redest, mag sein, sagt er ja und so, aber seine Gedanken sind woanders. Weil er betrachtet, die Frau ist es nicht mehr als ein Sexobjekt in seinem Augen. Er hat andere Ziele mit dir. Er sagt nur im Moment ja, nur um sein Ziel zu erreichen. Das ist alles. Er kann nichts dafür, er ist so geprägt. Man muss wissen, auch in einer Gruppe, so in der Schule zum Beispiel, oder im Betrieb, wenn ein Muslim eine Frage stellt, und wenn du als Frau ihm die Antwort geben willst, und du sollst, aber nicht direkt, im Allgemeinen okay, so in einer Gruppe okay, aber er soll merken auf keinen Fall, dass du Interesse an ihm hast. Das ist, ich weiß, das ist für euch als Europäer schwer, das nachvollziehen, aber das ist so. Nochmal vielen Dank. Wenn noch eine Frage gehen. Ja, bitte.
Ja, man hört eben so viel, dass Missionare in die arabische Welt gehen, aber man hört eigentlich von Frauen, eben unter Frauen arbeiten. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn Männer zu den Männern gehen? Dann erreichen sie den Kapitel, weil Männer in der arabischen Welt haben halt mehr zu sagen.
Das meint der Islam. Aber Gott meint anders. Die Frau, die kann viel zu Hause erreichen. Kam Schwiegermutter zu uns, meine Schwiegermutter kam zu uns und meine Schwiegereltern sind Christen geworden. Und dann haben sie gesagt, jetzt, wenn du zurückfliegst, dann bitte gib Jesus Christus weiter. Sagt er, ich kenne mich nicht so gut aus in der Bibel. Ich kann nicht, sagt er, du brauchst nicht viel Kenntnis und brauchst kein theologisches Studium. Du hast Herz für Jesus Christus, bete richtig, erzähle, warum hast du Jesus Christus aufgenommen. Erzähle, was hat Jesus Christus für dich getan. Kaum ein Jahr vorbei, dann höre ich eine Familie komplett wird getauft. Schiatin. Dann 6 Monate später, dann eine Familie Drusen, dann haben die ihre Kinder getauft. Ich habe ehrlich gesagt an Komplexe bekommen, weil ich habe hier in dieser Zeit nicht so viel getauft, wie meine Schwiegereltern mit meinen Schwiegermutter getauft. Wir werden nächste Woche sehen, warum bei den Muslimen nicht schwierig, den Bibel weiterzugeben. Weil im Prinzip sind alle auf der Suche. Der Islam präsentiert sich nach außen so stark und mächtig und überzeugt. Aber innerlich es ist wie zerbrochene Glas. Warum? Kein Moslem ist von einer Sache überzeugt. Absolut. Aber er darf das nicht nach außen zeigen. Warum? Das werden wir nächste Woche wissen. Und wieso? Das werden wir auch nächste Woche wissen. Danke.
Vielen Dank.
Ja. Jawohl.